Also Sie sehen, es gibt so eine neue Spannung, die hier hineinkommt, wenn ich die Personalität einführe. Beim Menschen selber, wie auf Seiten des Guten oder der Wahrheit, also was dann der religiöse Name Gott bedeutet. Und das müsste man dann auch aufnehmen beim Satz, den der Sokrates ja formuliert, diese Leichtigkeit, von der ich immer wieder geredet habe, die drückt sich ja besonders darin aus, dass er im Zusammenhang dann des, auch seiner im Phaidon, zu den Leuten sagt, zu seinen Freunden sagt, kümmert euch nicht um Sokrates. Josef Pieper hat das ja genommen, der hat das ja so dramatisiert, diese Dialoge, und hat eins auch extra so genannt. Ich glaube, es ist mit Will Quadflieg sogar verfilmt worden dann. Ich habe das mal gesehen auf einer dieser Pieper-Tagungen. Der sagt, sorgt euch nicht um Sokrates, sondern eben um die Wahrheit und das Richtige. Und da ist ja auch was Richtiges dran. Es geht nicht um einen selbst, sondern um das andere. Andererseits ist das wieder eine Formulierung, die schöpfungstheologisch wieder ihre Grenzen hat. Wenn Gott Personal ist und wenn Gott jeden Menschen bei seinem Namen ruft, kann ich nicht einfach sagen, sorgt euch nicht um Sokrates oder so. Denn wenn sich Gott um die Menschen so sorgt, dass er sogar seinen Sohn dafür dahin gibt, dann reicht das nicht einfach zu sagen, dafür musst du dich nicht sorgen und du hältst dich nur an die Wahrheit oder so. Sondern hier kommt einmal eine Spannung hinein, dass es einerseits um die Wahrheit geht und man darf nicht im falschen Sinn persönlich werden, das ist richtig, so man muss also sachlich bleiben und die Wahrheit geht's, aber in der Wahrheit geht's gerade nochmal um Person. Und nicht bloß um die Pflege meiner Seele, sondern der Mensch hat um seine Seele zu sorgen, weil Gott sich um die Seele sorgt. Müsste man sagen, darin ist es eigentlich begründet und darin ist auch die Personenwürde festgemacht. Kein Wunder also, dass mit dem Schwund des Gottesgedankens in unserer Gesellschaft natürlich auch der Personenbegriff ins Schwimmen kommt. Denn wieso soll ein einzelner Mensch so zufällig zustande gekommen und dann geboren und dann hier für 80 Jahre lebend oder so und sich herumwurscheln, bis er wieder verschwindet? Wieso soll der meinen, ich wäre als so ein begrenztes Wesen unbedingt zu achten und zu respektieren? Das muss man erstmal also von Embryonen dann zu schweigen, sondern einfach einen erwachsenen Menschen oder so. Wieso kann der den Anspruch erheben zu sagen, ich will hier unbedingt geachtet werden? Das würde da schon auftauchen. Also was ist da nun genau? Und dann gibt's ja diese Dimension, das ist dann allerdings die letzten Schriften von Plato, wo er dann sagt, tatsächlich ist in Tat und Wahrheit ist es Gott, alleine, der allen Seligen Ernstes wert ist. Sagt dann dort der Fremde, der da auftaucht. Und das Beste am Menschen ist, dass er ein Spielzeug in Gottes Hand ist. Platon sagt dann sogar Drahtpuppe. Das ist natürlich etwas sehr wenig, was da übrig bleibt. Nicht? Da klingt dann an, die kleistische Marionette können Sie nehmen. Also einerseits ist wieder die Leichtigkeit drin, die dorthin gehört, nicht eine Marionette, die ja so austariert sein muss, dass sie eben wirklich leicht geführt werden kann, mit den Fäden und die Bewegungen machen kann, wenn sie richtig in ihrem Zentrum steht. Aber eben auch das ist nicht die ganze Wahrheit, denn Gott ist ja der Heilige und nicht einfach das Spielkind bei Heraklit, das so das Spielzeug aufwirft und wieder wegwirft oder so ähnlich. Will man der Wahrheit, meine ich, aufrichtig die Ehre geben, dann müssen wir bekennen, dass wir nicht schicksalhaft an Drähten gezogen werden, sondern wir sind angerufen. Und Anruf heißt antworten sollen. Das ist also eine andere Situation, die dort hineinkommt. Das ist natürlich nicht mehr die Frage des Sokrates, muss man ganz nüchtern sagen. Nur um diese Grenze zu markieren, Sokrates kommt so weit zu sagen, also bis hin zum Spielzeug und es geht um die Wahrheit und das Gute und daher diese Leichtigkeit. Und es bleibt auch dabei, dass Menschlichkeit und Menschsein nicht das Höchste sind, aber sie haben ihren Gewicht. Es ist schon zu bedenken, wenn der PGI sagt, es gibt fromme Leute, die, weil sie niemanden lieben, behaupten, sie liebten Gott. Das ist also natürlich schon eine Gefahr und die Grenze frommer Leute, die dort hineingehört. Aber das rechtfertigt ja noch keinen antitheistischen Humanismus, ob nun politisch oder therapeutisch. Ich glaube nicht, dass das so sein muss. Man muss, glaube ich, kein Christ sein, um in einem wohlwollend und sich vertiefenden Gespräch, zum Beispiel mit Sokrates, dahin zu kommen, dass die erste große Weisung für ein Geistgeschöpf heißt, er unser Gott, er einer, so liebe ihn, den einen Gott. Also dieses Schema Israel, dass man das schon auch einem Sokrates sagen könnte und dass er das verstände, denke ich. Darum wird man nicht bloß einfach auf den anderen Menschen verwiesen, sonst gehört so diese Dimension mit dazu. Und dann wären wir nochmal bei einem der Sokrates-Sätze, die mir besonders kostbar und wichtig sind, wo er sagt, das Wahre und das Gute ist etwas anderes als Rettung. Das Gute ist etwas anderes als retten und gerettet werden, aus dem Gorgias. Das hatten wir schon wiederholt zitiert. Also es geht nicht in erster Linie um das Heil, sondern es geht schon um die Wahrheit. Und ich meine, wem das aufgeht oder gezeigt wird, der opfert dann vielleicht auch mehr als einen Hahn. Gern oder so. Denn das ist die Wahrheit, um die es ginge, wenn man das entdeckt. So, und dann fangen wir von dort her mit dem nächsten Autor an, dem es jetzt ganz entscheidend erstmal um Gott geht. Das ist kein Christ, sondern das ist der Mose ben Maimon. Als Motto möchte ich, also Mose ben Maimon, oder Mosche, Mose ben Maimon. Das soll ein N sein, nicht? Lateinisch heißt der Maimonides. So nennen die Lateiner, die Glaubensgenossen sagen, Rambam oder Moreno, unser Lehrer, der ist gestorben 1204. Der war nicht nur der größte Lehrer der Juden, sondern auch von großer Bedeutung für die christlichen Denker, für Albertus Magnus und Thomas von Aquin und Meister Eckhart. Früher war Deutschland mal das Zentrum der Maimonides-Forschung und heute wird er von Deutschen kaum noch gelesen. Das hat eben halt auch so einen Einschnitt natürlich bedeutet, der dort geschehen ist. Dabei meine ich, könnte gerade das dem christlich-jüdischen Gespräch eine entsprechende Vertiefung geben. Der vertritt nämlich so eine radikale, negative Theologie oder so. Darauf kommen wir schon noch zu sprechen. Und die begleitet ja auch so unser Denken mit. Darum halte ich das für wichtig. Ich stelle als Ganzes darüber so ein, als Mottowort, ein Wort von Elazar Ben-Yoez, diesem Wiener, der dann in dem Mord entkommen ist nach Israel und der dann aber auf Deutsch weiter geschrieben hat und der inzwischen bekannt geworden ist durch seine Aphorismen. Das ist ein großer deutscher Aphoristiker geworden. Ben-Yoez nennt er sich. Elazar Ben-Yoez. Nein, einen Tee habe ich hier weggemacht. Und der sagt an einer Stelle in einem seiner Bücher, Variation über ein verlorenes Thema heißt das Buch, man kann Gott wortlos dienen, ihn aber nicht sprachlos verherrlichen. Und das ist meine Frontstellung gegen die negative Theologie. Ich muss ja so versuchen zu begründen. Also man kann Gott wortlos dienen, aber man kann ihn nicht sprachlos verherrlichen. Man könnte auch sagen, das Unsägliche verbietet Bedeutungsloses, Nichtsagendes, so müsste man sagen. Nicht das Unsägliche verbietet Nichtsagendes. Positiv gesagt, man kann Gott wortlos dienen, ihm aber nicht sprachlos verherrlichen. Und dann geht es also mit seinem entschiedenen Gottesbild los. Der Gott aller Grundsätze und die Stütze alles Wissens besteht in der Überzeugung, schreibt er, dass es ein Urwesen gibt, welches alle Geschöpfe hervorbringt und dass bloß durch die Wahrheit seines Daseins die Existenz aller Geschöpfe möglich ist. Könnte angenommen werden, dieses Urwesen existiere nicht, so wäre damit auch die Möglichkeit der Existenz aller Wesen aufgehoben. Und würde angenommen, es existiere außer ihm nichts, so bliebe doch seine Existenz unzweifelhaft und würde nicht durch das Nichtsein der Geschöpfe aufgehoben. Alle Wesen sind von ihm nur, er aber, gelobt sei er, weder aller noch eines einzelnen Wesens bedürftig. Weshalb auch sein Sein wahres Sein ist und deswegen in keiner Weise dem Sein der anderen gleicht. Das ist der Sinn der Worte des Propheten, der ewige Gott ist wahrhaft. so hat er das also formuliert. Also jetzt, der Grundgedanke ist, ich erkenne, es gibt ein notwendiges Wesen, uns muss es nicht geben, aber es kann gar nicht anders sein, als dass es dieses Wesen gibt. Und das ist aber eine solche massive Andersheit, dass hier überhaupt keine Vergleichbarkeit möglich ist. Das ist der Gedanke, der bei ihm hier auftaucht. Und das trifft wieder vieles an heutigem Denken darüber. Also unvergleichlich sind Geschöpf und Gott vor allen Dingen darin, dass von Gott keine Attribute ausgesagt werden können, weil das seinem Einssein widerspräche. Also man kann überhaupt nichts über Gott sagen, sagt er, man kann nur über seine Wirkungen reden. Das ist ein Gedanke, den Sie übrigens auch bei Thomas von Aquin wiederfinden werden. Dass er sagt, man kann von Gott nur sagen, was er nicht ist. Und wir kommen zu Gott auf dem Weg über seine Wirkungen. Über ihn selbst können wir nichts sagen. Wir wissen, dass Gott ist, aber wir wissen nicht, was er ist, sagt Thomas. Und das hat er von Moses Maimonides. Er nennt ihn da auch extra. Deswegen finde ich es sinnvoll, sich mit diesem unglaublichen Denker zu befassen, wo das dort hineingehört. In dieser Schärfe. Also sagt er, die Heilige Schrift spricht nach der Ausdrucksweise der Menschen. Das ist ein berühmter Satz von ihm. Die Heilige Schrift spricht nach der Ausdrucksweise der Menschen und wird damit Gott nicht gerecht. Wir müssen also uns lösen von dieser Ausdrucksweise der Menschen, um Gott irgendwie gerecht zu werden. Das ist eigentlich so sein Gedanke. Die Verfechter von göttlicher Wesensattribute nehmen wenigstens vier an. Gott lebt, er ist allmächtig, er ist allweise und er will. Das tun so die Leute, die da reden. Aber für Maimonides sind auch diese Eigenschaften nur auf die Geschöpfe hinzudenken, also nur als Wirkattribute. Das heißt, Leben heißt dann für ihn Weisheit und die nimmt er als Kenntnis der Geschöpfe. Und Gott belehrt Mose, dass sein Wesen, wie es wirklich ist, nicht erkannt werden könne. Gott lässt ihn seine Wirkungseigenschaften erkennen, aber es sind keine Wesenseigenschaften. Und drum, so liest dann eben Maimonides im Buch Exodus, tu mir deine Wege kund. Aber Wege heißt ja die Wege mit den Geschöpfen. Also ich kann nichts über Gott sagen, sondern ich kann nur was über Gott sagen, was er mit uns Menschen tut. So Gedanken tauchen dann auch wieder auf in der Spannung zwischen reformatorischer und katholischer Theologie. Dass die Reformatoren Luther dann in katholischen Theologie unterstellt, dass sie so Wesensaussagen über Gott macht, während sie eigentlich nur reden dürfe über das Wirken Gottes. Also kann zum Beispiel über die innere Trinität kann man eigentlich nicht sagen, sondern nur darüber, dass Gott sich uns in dreifacher Weise zeigt. Als der schaffende Vater, als der erlösende Sohn, als der heiligende Geist. Aber das ist völlig müßig, ist darüber nachzudenken, was da in ihm selber ist. Das gehört also alles in diese Tradition, von der ich jetzt hier spreche. Also Gott zeigt sich als barmherzig, als gnädig, als langmütig, als huldreich. Aber ich darf das nicht verstehen als Eigenschaften von ihm, sondern als Beschreibungen seiner Wirkungen bei uns. Das ist sein Gedanke immerfort. Sagte, sonst werde ich Gott nicht gerecht. Auch die klassischen 13 Eigenschaften Gottes, also so in der Tradition der Rabbinen, die Midot, die sind alles auch nur Wirkattribute. Also was so klingt, als wäre es eine Eigenschaft, muss ich immer lesen als Beschreibung seines Wirkens. Das ist seine These. Ich will ja erst ihn ein bisschen verdeutlichen und dann wollen wir es ja so, haben wir es bisher immer gehalten und dann diskutieren und sagen, was sollte man sich daran gesagt sein lassen und wo wären nicht vielleicht doch Gegenfragen zu stellen? Zu dieser Unvergleichlichkeit gehört, dass der Unterschied zwischen Gottes Eigenschaften und unseren Eigenschaften nicht in der Güte und nicht in dem Grade der Vollkommenheit, der Beständigkeit oder der Dauer bestehen kann, so dass sein Dasein dauerhafter ist als unseres, seine Macht größer als unsere Macht, seine Weisheit vollkommener oder so, sondern dass das eben völlig anders ist, außerhalb jeder Ordnung. Wir wissen nicht, was das bedeuten soll, wenn ich von Gott sage, er ist gut oder er lebt, sagt Moses Maimonides. Man kann also von Gott und vom Menschen nur homonym reden. Das ist das, was wir im Deutschen nur Teekessel nennen oder so. Also reine Äquivokation. Homonym auf Lateinisch Äquivok. Das ist so wie das Wort Strauß, nicht? Das einen Kampf bedeuten kann und einen Vogel und eine Blume und so, dass es einfach verschiedene Bedeutungen hat. Und so sind eigentlich die Wörter, wenn ich sie benutze, von Gott oder von uns, pure Homonyme, pure Äquivokationen. Sie sagen nichts Inhaltliches aus. Für Maimonides. Wir können also Gott in dieser Weise und andere Dinge, Weisheit, Macht, Willen, Leben besitzen, kann man alles sagen, aber es gibt überhaupt keine Vergleichbarkeit. Es ist nur eine, sagt er, Namensgemeinschaft. Also der Name ist derselbe, verbinden kann man nichts. Aber sobald ich etwas anderes mehr sage, sagt er, habe ich schon die Göttlichkeit Gottes angetastet. Dann habe ich ihn schon so in eine Reihe mit uns Geschöpfen gestellt, meinetwegen. Super, kann ja alles sein, aber eben eigentlich schon eingeordnet. Dasein, Einheit, Ewigkeit, all das kann man Gott nicht in unserem Sinn zuschreiben. So bleibt also dann nur übrig, Zitat, die verneinenden Aussagen von Gott sind die wahren Aussagen. Eine Verneinung, die kann ich sauber formulieren. Aber jede Bejahung, die ist falsch, weil ich immer fragen muss, was meinst du genau, was stellst du dir darunter vor, was ist denn das? Nicht, also bleiben tatsächlich nur die verneinenden Aussagen übrig, die stimmen. Verneinungen schließen nämlich mit Genauigkeit aus und situieren so eine Wirklichkeit, ohne sie positiv zu bestimmen. Und insofern können wir dann erkennen, dass Gott ist, aber nicht, was er ist. Ich kann also sagen, Gott ist nicht räumlich, Gott ist nicht körperlich. Das sind korrekte Aussagen. Aber wenn ich sage, Gott ist ein Geistwesen, dann fragt er sofort zurück, was stellst du dir unter Geist vor? Und dann, wenn du mir da was erzählst, wirst du gleich sagen, nee, das stimmt doch nicht, was du da erzählst. Nicht? Also das, man muss das schon in seiner Stärke erstmal auf sich wirken lassen, die Position. Bis heute. Und deswegen berufen die sich auf sowas, da berufen sich auch die Atheisten drauf, die dann eben sagen, ja, dann kommt dann das Bilderverbot ins Spiel, nicht? Das immer falsch verstanden wird, davon werden wir reden müssen. Auch bei Kant, der sagt, das ist keine erhabenere Stelle in der ganzen Bibel als das Verbot der Bilder. Und dann wird das immer von Deutschen gesagt, dass die an Sprachbilder denken, weil die nicht wissen, was die Bibel meint. Die Bibel meint damit Götzenbilder, keine Sprachbilder, denn die Bibel ist voller Sprachbilder. Gott ist wie eine Mutter und wie ein Vater und wie ein Adler und wie eine Burg oder so, ein Bild nach dem anderen. Bilder sind überhaupt nicht verboten. Wenn ich den Leuten Bildern verbiete, in diesem, unserem Sinn von Bild, kann man überhaupt nicht mehr reden. Aber das wird dann immer so zusammengezogen. Also mit Eigenschaft Gottes meint man, wenn nicht seine Wirkungen, dann nur die Verneinung des Nichtvorhandenseins, so formuliert er. Also wenn ich sage, Gott ist gerecht, dann habe ich damit eigentlich nur gesagt, Gott ist nicht ungerecht. Aber was Gerechtigkeit bei ihm heißt, weiß ich nicht. Ist ja auch schwer zu sagen, was es heißt, nicht? Wenn er die einen erwählt und die anderen nicht. Dann nimmt er 12 Leute als Apostel und die anderen stehen draußen, weil es nur 12 sein können, nicht? Ist das gerecht? Kann man sich ja fragen, nicht? Warum ist bloß der Mozart, der so schöne Musik machen kann und ich nicht, nicht? Also an allen Ecken fragen. Er sagte, nein, Gerechtigkeit heißt nur nicht ungerecht. Mehr ist da positiv nicht gesagt. Also Einheit sagt keine Vielheit. Ewigkeit heißt nicht angefangen haben. Aber man darf sich sonst positiv weiter nichts denken, sagte Moses Maimonides. Worin besteht also das Wachstum der Gotteserkenntnis? Nur in der Vermehrung der Verneinungen. Je mehr ich verneine, desto mehr Falsches habe ich ausgeschlossen. Und das ist das Wachstum der Erkenntnis. So formuliert es. Also Arbeit ist da genug dann, nicht? Wenn ich mir noch überlegen kann, was kann ich noch subtiler ausschließen oder so, beschäftige ich mich schon, schreibe doch dicke Bücher darüber. Aber eben in der Form. Es ist also klar, ich darf nochmal zitieren, dass du, so oft es dir gelingt, zu beweisen, dass etwas von Gott nicht ausgesagt werden kann, vollkommener wirst, dass du hingegen, so oft wie du etwas ihm Hinzugefügtes bejahend aussagst, ein Phantast wirst. Desto mehr machst du nämlich anthropomorphe Bilder und Vorstellungen. Was hast du gesagt, wenn du sagst, Gott ist Personal? Ist er dann doch jetzt der alte Mann mit weißem Bart oder wie? Und dann eben dieser Text von Kant, wie gesagt, eben keine erhabenere Stelle, als du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen. Und so auch in anderen Rechtsordnungen. Wir müssen also wirklich festhalten, gerade beim Lesen deutscher Texte, dass sich alle Termini in der Bibel, das kann man nicht oft genug wiederholen, auf konkrete Objekte beziehen, nicht auf dieses Wort, wie wir im Deutschen von Bild reden. Es begegnet einem aber dauernd, mir begegnet es dauernd in Gesprächen mit Atheisten, mit humanistischen Atheisten oder atheistischen Humanisten, dass die sich auf das Bilderverbot berufen. Das war auch das sofort das Erste, was also Schmidt-Salomon sagte, also diese beiden Sachen, erstmal hat er gesagt, mit einem Gott von Meister Eckhart, das eine, das Göttliche, habe ich keine Probleme. Und das Zweite war, dass er sagt, ich verteidige das Bilderverbot. Das Bilderverbot verteidige ich auch. Man muss es nur richtig verstehen. Da müssen also immer darauf achten, wenn Sie ins Gespräch mit den Leuten kommen, das ist unausrottbar offenbar. Das sitzt so drin in unseren Intellektuellen, dass sie bei Bild gleich an Wortbilder denken und meinen, sich damit auf die Schrift berufen zu können. Sie können ja selber mal nachschlagen. Nehmen Sie sich Ihre Bibel und gucken Sie nach im Wortindex hinten unter Bild oder Bilderverbot oder Götzenbilder, werden Sie sehen, dass in all den Texten, wo vom Verbot die Rede ist, immer von Bildern aus Gold und Silber und Holz, von Bildern, die man schnitzt, Bildern, vor denen man sich niederwirft oder so. An keiner einzigen Stelle ist von Sprachbildern die Rede. Das ist in der Sprache nicht üblich, das machen wir im Deutschen so. Und es ist einfach fehlerhaft, das weiß man halt nicht, ist eine Fehlübersetzung, so müsste man in einem Wort sagen. Ein ganz simpler Schnitzer, der da passiert. Man kann ja der Meinung sein, man dürfe keine Wortbilder benutzen, hat uns recht verstehen. Das muss man extra diskutieren. Aber man kann nicht behaupten, in der Bibel wäre es geschrieben, dass man keine Wortbilder benutzt. Nur darauf wollte ich hinaus. Das ist einfach ein trauriges Missverständnis von Kant. Und nicht nur von ihm, sondern vom Großteil unserer Intellektuellen. Die meinen, das Bilderverbot bezöge sich auf sprachliche Bilder. Überhaupt nicht. Und da zitiere ich eben den Christoph Domen, ein Theologe, der dazu öfter schon geschrieben hat, so über Religion gegen Kunst, kein Bildnis machen und so, der das eben so ausdrücklich so sagt. Dass er sagt, nicht das weite Feld, das durch das deutsche Wort Bild abgedeckt wird. Sprachliche, gedankliche und ähnliche Bilder sind von den Formulierungen des Bilderverbots überhaupt nicht tangiert. Man kann das nicht scharf genug sagen. Das ist wirklich nicht. Dass das Probleme macht, das Problem ist religiöse Kunst, sakrale Kunst, kultische Kunst, das ist richtig, aber das ist jetzt nicht unser Thema hier. Dass man da gucken muss und dass man natürlich auch aufpassen muss mit unseren Sprachbildern, dass die uns einengen, das ist auch gewusst. Nur, es steht nicht da. So dass man umgekehrt sagen kann, es gibt ja dann nochmal, darauf haben sich ja die Leute auch berufen, sondern es gibt zugleich eben den Anthropomorphismus Gottes, dass er nämlich den Menschen zu seinem Bild schafft. Oder als sein Bild. Also das, was da die Theologen immer fälschlich Gott-Ebenbildlichkeit nennen, nicht die Gottbildlichkeit, bis hin zum Erscheinen Gottes in Menschengestalt. Das ist natürlich dann der äußerste Schritt nochmal, der dorthin gehört. Und dagegen hat eben vor allen Dingen Franz Rosenzweig ganz deutlich gesagt, es gibt keinen Anthropomorphismus in der Bibel. Sondern da kann man schon so ein bisschen auf den Weg zu Moses Maimonides kommen. Auch Rosenzweig sagt, Gott wird nirgendwo beschrieben in der Bibel, sonst wird erzählt von Erfahrungen mit ihm. Das geschieht, er wird nicht beschrieben, sondern seine Erscheinung wird beschrieben, sein Handeln wird beschrieben, seine Wirkungen werden beschrieben. Er sagt extra, es geht nicht um Aussagen über Gott, auch nicht um solche über den Menschen, sondern es geht um Aussagen über das Geschehen zwischen Gott und dem Menschen. Zitat, nie wird Gott, was doch die Redensart, dass ihm etwas zugeschrieben werde, voraussetzt, beschrieben. Und ich möchte Sie bitten, den Satz sogar nochmal zu erweitern. Sprache ist überhaupt nicht da zum Beschreiben. Das ist mühsam. Beschreiben, da zeichnet man besser. Macht man heute so, macht Phantombilder. Die stellt man her. Da ist ein Bild nicht zu ersetzen durch Worte. Sprache ist nicht zum Beschreiben da, sondern die erinnert. Und was wir oft Beschreiben nennen, ist ja nur Erinnerung an Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn Sie Farben beschreiben, was heißt denn das? Sagen Sie Erdbeerfarben oder Moosfarben oder Jadefarben oder was weiß ich. Das heißt, Sie erinnern an Erfahrungen, an Begegnungen. Da wird nicht beschrieben, sondern es wird erinnert an Dinge, die man gesehen, gehört, geschmeckt hat. Wie wollen Sie die beschreiben? Also es geht nicht bloß da los, dass ich Gott nicht beschreiben kann oder den geliebten Menschen nicht beschreiben kann, sondern ich kann schon so einfache Sachen wie eine Farbe nicht beschreiben oder ein Gefühl von Samt oder so. Wie soll ich das beschreiben? Dann fasst sich samtig an. Und wer es nicht angefasst hat, weiß es nicht. Also nicht, dass wir denken, Sprache wäre in erster Linie zum Beschreiben da, sondern Sprache ist in erster Linie zum Erinnern da, zum Aufrufen. Erinnern an Erfahrungen, die man gemacht hat. In der Kabbala, sagt er, gerade in der frühen Kabbala, da gibt es solche Beschreibungen, da wird Gott ausgemessen. Die ganze Zahlenspiele oder so, die dort hineinkommen. Aber nicht in der Bibel, sagt er, dort werden Erfahrungen beschrieben und erzählt. Das ist das, was geschieht. Leider meint jetzt Rosenzweig, dass auch wenn die Metaphysiker von Gott reden, also zum Beispiel die Christen mit ihrer christlichen Philosophie, ich in meiner Gotteslehre oder hier der Pater Josef Schmidt, dass wir dann versuchen würden, Gott zu beschreiben. Aber das stimmt nicht. Da irrt er sich. Weder der Pater Schmidt noch ich will Gott beschreiben, wenn ich metaphysisch ihn als das eine oder die Allmacht oder sonst wie bezeichne, sondern auch das sind ja Erinnerungen an Erfahrungen, die zum Ausdruck kommen. Um die bildhafte Sprache, um Metaphern nochmal, kommt auch die Philosophie nicht drumherum und niemand. Muss man nur wissen, dass sie das sind, aber nochmal, sie sind eben keine Beschreibung. Und darum finde ich, viele Klagen von Liebenden, von Gläubigen, von Dichtern über die Sprache gehen eben von einer völlig unberechtigten Erwartung aus. Warum soll ich denn von der Sprache verlangen, dass sie schildert und beschreibt, wenn sie das nicht kann? Dann regen die sich auf, dass das nicht geht. Aber dafür ist die Sprache nicht da, dem Blinden die Farbe zu beschreiben. Sprache ist auch nicht dafür da, eigentlich um Steckbriefe zu liefern. Das hat sie zwischendurch gemacht, weil man nicht genug malen konnte oder so, das nicht richtig konnte. Aber an sich ist das nicht deren Aufgabe. Und da muss man sie ihr deswegen auch nicht vorrechnen. Also wenn der Schiller da sagt, spricht die Seele, so spricht ach die Seele nicht mehr. Sag ich, was heißt? Natürlich spricht sie. Gerade die Seele spricht sich dem anderen zu, die beschreibt sich ja nicht. Wenn ich sage, ich mag dich, ich bin dir gut, habe ich ja keine Selbstbeschreibung geliefert. Warum soll er die Sprache nicht zureichen, um das zu sagen? Kann ich überhaupt nicht sehen, auch wenn sich da die Dichter empören, undankbarerweise, wo sie doch von der Sprache leben. Mit welchem Recht denn? Also, die spricht sich aus, die Seele, und sie spricht sich zu. Aber sie muss sich nicht beschreiben. Also, wenn das Wort statt nachzuzeichnen da ist, um zu bezeugen, zu erinnern, zu vergegenwärtigen, dann muss man es ja auch nicht verbieten, weil es angeblich dem Göttlichen zu nahe tritt, wenn es das gar nicht tut. Dass jemand das missverständlicherweise meinen kann, er könnte das machen, steht auf einem anderen Blatt. Aber da heißt ein alter Lehrsatz, heißt, ab usus non tollit usum, der Missbrauch verbietet nicht den Gebrauch. Und den Missbrauch kann man nie ausschließen. Natürlich soll man nicht unaufhörlich reden. Schon deswegen nicht, weil man dann nicht hört, wenn man nicht dauernd selber redet. Also soll der Redende schon mal aufhören, weil er nämlich auf die Dauer dann nichts mehr zu sagen hat, wenn ihm nichts und niemand was sagt, nicht? Was soll ich dann noch sagen, wenn mir nichts und niemand was sagt? Also insofern ist schon der Wechsel zwischen Hören und Sprechen gegeben. Das ist nötig. Aber hier geht es jetzt nicht um die Herkunft des Redens, sondern um das Ziel. Nicht? Da kann man sagen, gut, das Ziel ist vielleicht wirklich das Schweigen, wobei ja Schweigen dann was anderes ist als Verstummen. Und wenn es was anderes ist als Verstummen, dann muss es wenigstens erklären, wovon es schweigt. Also man kann wenigstens, muss man sagen, braucht man die Wörter, um das Schweigen zu konturieren. So wie eben so ein Gongschlag in so einem Zen-Kloster, das Schweigen konturiert. Oder die drei Blätter auf dem Weg zeigen, dass die anderen alle weggefegt sind. Nicht? Also das, so kann man das ja schon unterbringen, aber nicht so, als ob das einfach so wäre. Und darum meine ich auch, denn wie oft kriege ich also zitiert diesen Satz da immer noch von Wittgenstein, da der Schlusssatz 7 da aus seinem Traktatus, dass man, also wovon man nicht klar reden soll, schweigen soll, wenn man nachlesen kann, dass er 3 Jahre später nochmal im Gespräch, also im Nachlass von Weismann, wo er da gesagt hat, das Anrennen gegen die Grenze der Sprache ist Ethik. Und dann sagt er, das hat schon der heilige Augustinus gewusst, wenn er sagt, was du Mistvieh, du willst keinen Unsinn reden, rede nur Unsinn, es macht nichts. Meine, das hat der heilige Augustinus nicht gesagt, sondern so klingt das eben auf Wittgensteinisch. Nicht? Aber der Augustinus hat gesagt, wehe denen, die von dir schweigen, da schon die Beredten stumm sind. Weil der genau wusste, wovon man auf die Dauer nicht mehr redet, daran denkt man noch nicht. Nur da wehe denen, die von dir schweigen, da schon die Bereden stumm sind. Und die Menschen der Bibel wissen das ja erst recht nochmal, dass nicht bloß die Menschenwesen des Wortes sind, sondern dass Gott nochmal vorher redet und dass der Mensch eigentlich nicht so sehr das Wesen des Wortes als das Wesen der Antwort ist. Wir haben ja gar nicht das erste Wort, sondern wir werden angesprochen. Und die Christen wissen dann noch einmal, dass im Anfang das Wort nicht nur bei Gott war, sondern Gott war. Es geht ja nicht los mit einem schweigenden Eins, sondern dass Gott selber Gespräch ist. Das sehen auch die Kirchenväter nicht immer so deutlich. Also bei Ignatius von Antiochien kann man schon lesen, dass er sagt, bei der Inkarnation habe Gott sein ewiges Schweigen gebrochen. Bei allem Respekt vor dem heiligen Ignatius, nicht? Aber das stimmt eben einfach nicht, denn schon die Schöpfung ist im Wort geschehen. Gott hat doch nicht bis dorthin geschwiegen und spricht erst, also wo steht denn außerdem bei der Inkarnation, dass das Schweigen Wort geworden ist? In der Inkarnation wird nicht das Schweigen Wort, sondern das Wort wird Fleisch. Das ist doch ganz was anderes. Das schlägt so das Griechische durch. So dieser Gedanke, wo wir jetzt da stehen, wie es eben beim Maimonides auch steht, Schweigen ist eigentlich das Oberste. Na gut, eben, wer wird schon Prof, außer weil er gern reden will, natürlich nicht, und deswegen verteidige ich natürlich hier meine Rederei, das ist ja wahr, aber auch wenn man dann noch alles Mögliche abzieht, finde ich, bleibt genug übrig, dass man wirklich sagen muss, das Wort gehört hin und ein Schweigen, das Hören auf ein Wort ist ein anderes Schweigen, wo es bloß einfach geschwiegen wird, wie so das lächelnde Schweigen Buddhas. Nochmal, in der Inkarnation bricht Gott nicht sein ewiges Schweigen, sondern das ewige Wort wird Fleisch. Und das hätte der Ignatius schon wissen sollen. Also, und dann, wenn Sie am Anfang vom Hebräerbrief denken, Gott hat schon vorher gesprochen zu uns, sagt er, durch die Propheten, und dann tun die Kirchenväter dazu und durch die Sibyllen, um auch die außerbiblischen Worte Gottes mit dazu zu nehmen. Alles, was geworden ist, ist durch das Wort geworden, dass das hier drin steckt, in dieser ganzen Breite, die da ist. Und deswegen zitiere ich ja so gern diese entschiedene Position von Hans-Urs von Balthasar. Ich zitiere, dass trotz vieler entgegenstehender Behauptungen in der Bibel von negativer Theologie überhaupt nicht die Rede ist. Gott braucht in seinem Wort sich nirgendwo selbst zu negieren, um sich besser und göttlicher zu bekunden, so schreibt er. In einem Aufsatz eigens zu diesem Thema Bibel und negative Theologie, erschienen in so einem Sammelband, der seinerzeit dabei Herder herausgekommen ist, mit dem Titel Sein und Nichts in der abendländischen Mystik. Die Bibel kennt keine negative Theologie. Ich habe gerade wieder jetzt ein Buch besprochen, so ein Sammelband so von jüngeren Kollegen, wo es also darum geht, um die negative Theologie, die da wild verteidigt wird. Es sind auch ein paar Widersprüche, Leute drin, die jedenfalls in Grenzen, aber dauernd wird das Wort benutzt. Wenn man näher hinguckt, läuft es eigentlich darauf hinaus, dass auch die sich wieder im Beschreiben orientieren, was dort da ist. Also nötig wurde das erst durch die Begegnung mit heidnisch-religiöser Philosophie. Das ist tatsächlich der Punkt. Also der Neuplatonismus, Plotin, das ist der Punkt. Das ist eine religiöse Philosophie, die ganz haarscharf dicht dran liegt an der christlichen Theologie, aber eben sie doch naturalisiert. Und wie gesagt, es gehört zum Wesen Gottes, dass er aus sich ausfließt. Es gehört zum Guten, dass es erscheint und sich zeigt. Oder so. Es wird also die freie Freigebigkeit der Liebe wird zum Naturgesetz gemacht. Das ist, finde ich, besonders gefährlich, weil es ganz dicht dran ist an der Wahrheit, aber gerade ordentlich daneben. Weil eben Gott kein bisschen weniger Gott wäre, wenn er nicht geschaffen hätte. Und dieses Denken dort, die müssen jetzt sagen, wenn es in dem Sinn das eine ist, das sie ausfaltet, und wenn zweitens erkennen heißt, ich hole das Objekt in mich hinein, dann muss ich sagen, hier darf ich eben nicht reden, das muss ich lassen. Und drum gehört dann zu diesem Neuplatonismus, zu diesem Blick auf das eine, wo wir mit drin sind, zugleich der Gedanke der negativen Theologie. Und das muss eben gerade anders sein. Und genau umgekehrt, meine ich, müssten wir vorgehen, um das anzugehen. Und dann wäre zu reden, was heißt jetzt nun eben Unerkennbarkeit Gottes? Ich meine, dass hier ein entscheidender Punkt der ist, dass die Leute erkennen immer als begreifen verstehen. Gott ist natürlich unbegreiflich. Begreifen heißt, etwas nicht bloß nach seiner Bedeutung, sondern auch nach allen seinen Ursachen, also etwas so durchdringen und verstehen, wie es überhaupt nur durchdrungen und verstanden werden kann. Das heißt begreifen, also sowohl nach Gründen wie nach Ursachen, nach dem Wie, dem Was, Warum, das alles zusammen, das heißt begreifen. Und da gilt, dass ich Person und Freiheit natürlich nicht begreifen kann. Nicht den anderen, nicht mich selbst. Wenn ich jetzt aber Erkennen und Begreifen gleichsetze und Begreifen heißt eben, ich umfasse es, ich einverleibe es mir. Die Vorstellung war ja die, haben wir schon öfter besprochen, wenn ich will und etwas erstrebe, gehe ich aus mir weg auf das Objekt zu. Bin ich eigentlich nicht bei mir, sondern beim Objekt. Beim Erkennen hole ich das Objekt in mich hinein. Deswegen haben ja die Alten gesagt, liquid receptor ad modum recipientis receptor. Also das, was ich erkenne, hole ich in mich hinein und erkenne das auf meine Weise. Mein Beispiel war immer, Schlag aufs Auge und man sieht Sterne, Schlag aufs Ohr und es brummt. Also jeder Organ antwortet auf dieselbe äußere Wirkung, auf seine spezifische Richtung. Und wenn ein Mensch über Gott nachdenkt, hat er natürlich menschliche Bilder von Gott. Wie soll er die denn anders haben? Das ist gemeint, nicht schlicht das. Also im Wollen gehe ich aus mir heraus, wenn ich jetzt nicht dran denke, dass ich auch beim Wollen ja eine Vorstellung von Gott habe. Sondern jetzt sagen die, lassen wir mal die Vorstellung weg, denn die gehört hier ins Feld Erkennen. Natürlich sind die nicht zu trennen. Man will und stellt vor, beides zugleich. Aber jetzt gucken wir mal an, was ist Vorstellen als Vorstellen? Dann ist es das. Was ist Wollen als Wollen? Ich gehe aus mir heraus auf was anderes hin. Natürlich aufgrund von Vorstellungen, aber ich gehe nicht auf die Vorstellung, sondern ich gehe auf das, wovon ich Vorstellungen habe. Das ist deutlich, das ist wichtig, das zu unterscheiden. Und nun kann mich der Thomas sagen, wenn ich Gott erkannt habe auf meine menschliche Weise, dann habe ich ihn in meine Menschlichkeit reingeholt, kann ich ihn doch wollen als Gott, sodass ich mit dem Wollen weiterkomme als mit dem Erkennen. Umgekehrt ist es andersrum, Dreck erkennen macht nicht dreckig, sondern Dreck als Dreck erkennen ist eine saubere Sache. Aber Dreck wollen macht schmutzig. Also wer aus sich heraus auf eine Wirklichkeit zugeht, begibt sich in diese Wirklichkeit hinein, nach Möglichkeit. Dreckig, Dreck wollen macht dreckig, das böse Wollen heißt böse sein oder so, nicht? Dreck als Dreck erkennen ist eine saubere Sache. Und darum haben dann die Alten gesagt, Dinge, die unter uns sind, die erkennen wir besser, als dass wir sie wollen. Dinge, die über uns sind, die wollen wir besser, als dass wir sie erkennen. Und dann kann der Thomas sagen, wie gesagt, ich komme bis zu einem gewissen Grad zur Erkenntnis Gottes, dass ich nochmal erkenne, so ist er nicht, wie ich ihn mir vorstelle oder so. Dafür reicht es ja noch irgendwie. Das müssen wir beim nächsten Mal noch auseinandernehmen, nächste Woche. Aber ich kann schon aufgrund meiner begrenzten Erkenntnis mich übersteigen, aus mir herausgehen, im Wollen auf ihn zu. Nochmal, selbstverständlich, begleitet von Vorstellungen von Gott, aber die Vorstellungen sind nicht das, was ich will, sondern ich will ihn.
Und nicht meine Vorstellung von ihm, hoffentlich. Sonst hätte ich mich ja selber ausgeschmiert. Also das ist genau der Punkt, dass es darum nicht geht.
Natürlich hat man ein Bild vom anderen Menschen, aber man will ihn und nicht das Bild von ihm, hoffentlich.
Das ist ja dann die brechtsche Vorstellung von mit Menschen umgehen. Nicht? Wenn man, wo der Herr K. sagt, wenn ich einen Menschen eben kennenlerne, dann mache ich mir ein Bild von ihm und sehe dann zu, dass er ihm ähnlich wird.
Aber nicht das Bild ihm, sondern er dem Bild.
Und das ist zwar Marxismus, aber das Gegenteil von Liebe behaupte ich. Sondern ich will auf den anderen zugehen. Also, erkennen wird in mich hineingeholt und da wird das Höhere unweigerlich auf mich heruntergebrochen. Buchstabiert. Unsere Gottesbegriffe sind anthropomorph, natürlich, sind menschliche Vorstellungen von Gott. Mein Wollen und mein Lieben ist natürlich ein menschliches Lieben. Aber das ist ja nicht in mir, sondern ist ja gerade nur die Form, wie ich als Mensch aus mir herausgehe, auf hin. Und deswegen ist da, meine ich, schon was dran an dieser Vorstellung der Alten, der Mittelalter, die das in dieser Weise auseinandernehmen.
Also erkennen, es geht immer um Vereinigung von Subjekt und Objekt.
Aber im einen Fall wird das Objekt ins Subjekt geholt und im anderen Fall begibt sich das Subjekt auf den Weg zum Objekt. Und da kann man ewig streiten, was da das Erste ist oder so. Das ist natürlich irgendwie zirkulär. Aber entscheidend ist der Unterschied. Hole ich es in mich hinein, auf meine Weise, streite ich über meine Begriffe und meine Vorstellungen, meine Bilder, die ich da im Kopf habe, oder geht es zwar nicht ohne die Bilder und nicht ohne das, aber nicht sich von den Bildern festhalten lassend auf die Wirklichkeit zu.
Zwischen Menschen ist das so, dass die Menschen es in gewisser Weise in der Hand haben, das Bild, das der andere von einem hat, zu korrigieren, in Grenzen. Da kann man sich beschweren und kann einwenden, sagt, nee, du missverstehst mich da, so habe ich das nicht gemeint und ich finde mich gar nicht wieder in dem, was du da erzählst und nicht. Und so. Deswegen sagen ja Leute, wo soll ich Botschaften senden, nicht? Damit man also weiß, wo die herkommen oder so.
Das ist natürlich eine unterschiedliche Sache, klar.
Und das ist hier wichtig für diesen ganzen Kontext. Also was heißt jetzt, Gott ist unerkennbar?
Ich glaube, es ist deutlich, wo das herkommt und was da richtig dran ist, dass eben der Moses Maimonides davon durchdrungen ist und von ihm her dann der Thomas und all die Leute. Mein Bild von Gott muss ich ganz deutlich unterscheiden von Gott. Es wäre wirklich naiv zu meinen, Gott wäre so wie mein Bild von ihm.
Das haben wir ja auch schon durchgemacht. Wenn wir gucken, was hatten wir als Kinder für ein Bild von Gott und dann als große Kinder und dann Pubertät und frühes Erwachsenenalter und alles so. Und wer schon die Midlife-Crisis hinter sich hat, eine ja noch nicht, nicht? Dann gibt es wiederum neue Abstürze und Neuentdeckungen, nicht? Auf allen Stufen, wo man sieht, wie ändern sich die Bilder, die Vorstellungen jeweils.
Und natürlich ist die große Gefahr, die Perlin Back hat es immer so gesagt, immer wenn ein Bild verloren geht Gottes, sei es im Einzelnen oder einer Zeit oder einer Gesellschaft, meint man, man hätte Gott verloren. Aber man hat in Wirklichkeit nur ein bestimmtes Bild verloren. Und da man zunächst mal aber dieses Bild und Gott nicht so sehr unterschieden hat, meint man wirklich, man hätte damit Gott verloren oder Gott sei eben jetzt entlarvt als etwas, was es nicht gibt, aber ist nur das Bild, aus dem ist man rausgewachsen. Also dass man da einen Unterschied macht, leuchtet, glaube ich, jeden von uns ein. Die Frage ist nur, wie weit kann man jetzt im Gespräch mit diesem Maimonides noch kommen und auch mit dem Thomas, wenn der sagt, wir können nur wissen, dass Gott ist, aber wir können nicht erkennen, was er ist. Ich bin dagegen, auch bei diesem Satz bei Thomas so. Ich weiß schon, was ich mich da traue, aber ich versuche es ja zu begründen. Ne? Da geht es dann beim nächsten Mal weiter, am nächsten Freitag. Schönen Dank.